Ja, letzten Sonntag haben wir ja gesehen, was ein großer Glaube ist, welchen Glauben Gott anerkennt, welcher Glaube wirklich bei Gott zählt. Und zwar, das hat der Gunnar ja sehr ja klar auch weitergegeben. Also auch, denke ich, ist es die Mitte dessen, was dann auch im Markus- und auch im Matthäus-Evangelium da stand, von dieser Frau, dass sie von sich wenig dachte und von Jesus alles erwartete. Sie konnte es auch hören, wenn der Herr Jesus sie mit Hunden verglichen hat, ist nicht eingeschnappt weggegangen, sondern blieb bei dem Herrn Jesus und er heilte ihre besessene Tochter und ja, er lobte ihren Glauben. Heute geht es auch um Hilfe. Die Frau hatte eine Hilfe bekommen. Heute geht es wieder um Hilfe für einen Menschen oder für viele Menschen eigentlich. Es geht wieder um körperliche Heilung. Aber hier ist es so ganz anders wie das letzte Mal bei dieser Frau. Heute werden wir merken, dass man die Gabe sehr gerne empfängt. Aber wie ist es mit dem Geber dieser Gabe? Wie ist es mit dem Vertrauen und dem Glauben zu dem Geber dieser Gabe, der Gabe der Heilung? Und so wie Gunnar letztes Mal möchte ich auch zunächst die Matthäus-Stelle lesen und dann später die Markus-Stelle. Deshalb, wer die Bibel dabei hat, kann einmal aufschlagen, Matthäus Kapitel 15, ab Vers 29. Matthäus 15, ab Vers 29. Da heißt es: Und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatte bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße. Und er heilte sie, so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Im Markus-Evangelium wird dann beschrieben, wo diese Stelle war, wo der Herr Jesus sich da aufgehalten hat, wo er auch die Blinden geheilt hatte. Möchte ich dann auch noch zusätzlich lesen. Und zwar steht es im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 31. Da heißt es: Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon und begab sich zum See von Galiläa mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Dort hat der Herr Jesus geheilt. Dort hatte er viel zu tun. Große Mengen an Menschen kommen zu ihm. Alle haben eine Krankheit. Und Christus erbarmt sich aller. Die Leute haben sicherlich auch ihre Ärzte gehabt und ihre Kurpfuscher. Manche bekamen Geld und konnten helfen und manche bekamen nur Geld. Aber hier bringen Menschen, die vorwiegend aus dem nichtjüdischen Volk waren, ihre Kranken zu Jesus. Warum kamen denn so viele? Da hat es doch einen gegeben, der den Herrn Jesus liebte und der ihm gehorchte. Einen, der in diesem Gebiet auch war. In Markus Kapitel 5 wird von diesem Mann berichtet. Es geht um den der Herr Jesus von Dämonen befreit hat. Und der wollte gerne mit dem Herrn Jesus gehen. Schauen wir mal kurz, was der Herr Jesus zu ihm gesagt hat. Markus 5, Vers 18. Und als er, es geht hier um den Herrn Jesus, als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, und jetzt kommt eine Bezeichnung, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Also, dass jetzt hier auf einmal so viele Menschen zu Jesus kamen, hatte einen Grund. Da war schon jemand da gewesen, der hat davon berichtet. Es war damals sicherlich für diesen, der so von den Dämonen besessen war, sehr schwer gewesen, das zu hören. Du darfst nicht mit mir gehen. Es war sicherlich sehr schwer zu sehen für sich selbst. Hier steigt der Herr Jesus ins Boot, die anderen Jünger gehen da mit und ich will auch mit. Und Jesus sagt zu ihm: Nein. Aber weil dieser Mann diesen, der ihn geheilt hat, liebte, hat er das auch angenommen und hat das getan, was er sagte. Er hätte ja auch sagen können: Gut, wenn du mich nicht mitnimmst, dann sage ich auch nichts. So hat er es nicht gemacht. Er ging und verkündigte das, was Jesus an ihm getan hat, die großen Taten Gottes. Und das war etwas, was der Herr Jesus segnete und was er auch wollte. Und das möchte ich dir und auch mir sagen, wir sitzen im gleichen Boot. Dem Herrn gehorchen, das ist der Glaube, der diesen Herrn ehrt. Und dieser Glaube, wenn wir ihm gehorchen, der wird auch Frucht bringen. Schon dem König Saul wurde gesagt von Samuel in 1. Samuel 15, Vers 22, Gehorsam, König Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Ja, wenn du noch so viel dich mit Opfer beschäftigst, was kann ich Gott geben und so weiter, weißt du, das Erste, was er will, ist dein Gehorsam, dein Herz. Oder der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, wer meine Worte hört und sie tut, das bedeutet mit seinem Leben darauf eingeht natürlich, der ist klug und sein Haus stürzt nicht ein, wird von Segen gesprochen. Ja? Oder wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich, ihr wisst, wie es weitergeht. Johannes 14, Vers 21, ja, Liebe und Segen bringen Gehorsam. So steht's. Ja, und dann kann ein Mensch, der bewusst ein Jünger von Jesus ist, von seinem Herrn in eine Situation kommen, die er nicht versteht. Der Mann wollte nachfolgen. Da ist mein Herr. Und Jesus sagt: Nein. Du sollst einen anderen Weg gehen. Ich habe einen anderen Auftrag für dich. Jetzt ist der Herr Jesus wieder in diesem Gebiet. Die Leute, die mit diesem ehemals Besessenen zusammenkamen, die wussten, der ist da. Freude und große Zuversicht kam in ihr Herz und in ihr Leben. Der Heiland ist gekommen, der diesen so Gebundenen freimachen konnte. Er hat den Besessenen heil gemacht. Ja, und vielleicht tut er auch ein Wunder an mir oder an meinem Nachbarn, an dem, den ich liebe. Und somit können wir verstehen, dass viele, sehr viele kamen. Gelähmte, verkrüppelte, blinde, stumme und viele andere Kranke. Alle wurden vor die Füße von Jesus gelegt und er erbarmte sich. So ist es. Hat niemand weggeschickt. Alle. Alle hat er ins Auge genommen. Er hat allen seine Zuwendung gegeben und er heilte sie. Welch eine Freude für die Leute. Welch ein Jubel. Wie wird doch Gott gepriesen. Er ist gekommen und er hat Gutes getan. Danke, Jesus. Hier sehen wir, so ist auch unser Herr. Sein Herz schlägt für die Menschen. Auch für dich und für mich in deiner Not. Sollten wir vielleicht ganz neu noch einmal hören, das Herz von Jesus schlägt auch für dich in deiner Not. Dieses Ereignis, wenn man es von der Ferne aussieht, sah so aus, also wenn man es vielleicht mit einem Helikopter darüber wäre und man hätte das Ganze gesehen. Kranke Menschen kommen, sie drängen sich zu Jesus, erfahren Heilung und gehen jubelnd wieder nach Hause. Schauen wir uns aber jetzt mal diesen einen kranken Menschen an. Es wird hier ein Mensch im Markus-Evangelium aus dieser Masse herausgenommen. So wie mit einer Lupe sollten wir jetzt mal dieses Geschehen anschauen. Ich möchte Markus Kapitel 7, Vers 31 bis 37 lesen. Also wir sind ja da in dem Gebiet der 10 Städte und sie brachten zu ihm einen, Vers 32, der taub und stumm war und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge löste sich und er redete richtig und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Dieser Mann gehört sicherlich zu der Gruppe, die am schlimmsten von einer Krankheit betroffen sind. Er war taub und wahrscheinlich aus Folge dieser Taubheit auch stumm. Wie ist es wohl, wenn man taub und stumm ist? Am Morgen hört man den Wecker nicht. Für manche würden sagen, ja, das ist ja klasse. Aber er hört auch keinen Vogel, der ihn an einem warmen Frühlingsmorgen den Tag ankündigt. Er hört keinen lieben Menschen, der ein Wort zu ihm spricht. Er kann sich nicht bei einem Gespräch beteiligen. Er ist eher störend, weil er vieles nicht mitbekommt und wenn er was sagen will oder wenn er sich beteiligen will, er kann sich ja gar nicht richtig verständlich machen. Er ist wirklich behindert. Und er kann auch weniger lernen und weniger verstehen als andere, die noch gesunde Ohren und eine klare Sprache haben. Er wird anstrengend für die Umgebung. Zuerst hat man natürlich Mitleid. Ach, du kannst nicht sprechen oder er kann nichts hören. Natürlich hat man zuerst Mitleid. Aber wenn man denjenigen 10 oder 20 Jahre mit ihm zusammen ist, dann ist man auch schneller ungeduldig. Und Menschen, die taub und stumm sind, die werden einsam. Taub und stumm zu sein, ist grausam für einen Menschen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Über jeden von uns Menschen heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Wir brauchen Gemeinschaft. Muss nicht unbedingt die Ehe sein, ja, da gehört es auf jeden Fall hinein, aber auch wenn man ehelos ist, wir brauchen jemanden, mit dem wir sprechen können, ja, dem wir ja unsere Freude und Not sagen können. Aber Taubstumme sind einsame Leute. Meine Tochter, die Maria, lernt etwas, die Gebärdensprache. Wie gut ist es, dass man diese Sprache erfunden hat, dass sich Menschen über diese Zeichensprache verständlich machen können und trotzdem ist dies nur eine Krücke. Gut laufen kann man damit nicht. Zu wenig Menschen verstehen diese Sprache. Versuch mal so, deinem Bäcker zu sagen, welche Semmel oder welchen Brot du möchtest mit Gebärdensprache. Da musst du einfach deuten. So. Im alltäglichen Leben kann man sie nicht gebrauchen. Wer taub und stumm ist, der muss damit leben, dass der andere ihn nicht versteht. Dass er sich nicht wirklich verständlich machen kann. Sicherlich kann er die absolut notwendigen Dinge sagen. Wenn wir in ein anderes Land kommen, dann können wir eben deuten, ja, weil wir noch was sehen. Aber kann man denn seinen Kummer oder seine Freude erzählen? Kann man erzählen, welche Meinung man zu diesem oder zu jenem hat? Da bleibt man ganz allein. Und wenn Menschen dann mich fragen würden, du, warum schaust du so traurig? Ich könnte denjenigen nicht verstehen, dass er mir überhaupt was, vielleicht würde ich merken, er will mir was Nettes sagen, aber ich kann ihm doch nichts antworten. Menschen sind einsam mit einer solchen Behinderung. Aber ich glaube auch, dass Menschen, die gute Ohren haben und eine ausgezeichnete Sprache haben, auch in eine solche Situation kommen, dass man sich nicht mehr versteht. In einer Ehe kann es Sprachlosigkeit geben, dass Ehepartner nicht mehr miteinander reden oder Eltern mit ihren Kindern. Man redet vielleicht nur noch das Notwendigste. Wann gibt's Essen? Oder ich gehe jetzt ins Bett. Wann hast du mit demjenigen, der dir familiär am nächsten ist, zuletzt über dein seelisches Befinden gesprochen? Weiß derjenige überhaupt etwas darüber? Wann hast du mit ihm über deinen Kummer oder deine Freude geredet? Da gibt es auch einsame Menschen, obwohl sie körperlich gut funktionieren. Nun, bei uns im Bibeltext handelt es sich um einen Mann, der tatsächlich eben nicht hören und somit auch nicht reden konnte. Es hat dann nicht geklappt. Die Heilung durch Jesus. Wir lesen, die Menschen bringen diesen tauben und somit auch stummen Menschen zu Jesus hin. Und weißt du, es ist immer gut. Und spätestens dann, wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du weißt, bei keinem Menschen gibt es mehr Hilfe, dann bitte ich dich, geh zu Jesus. Die Leute, die haben sicherlich auch schon etliches probiert. Und jetzt haben sie ihn zu den Füßen von Jesus gelegt. Und Jesus soll ihn anrühren, soll ihn berühren. Und was macht Jesus? Da sind mir vier Dinge aufgefallen. Das erste steht in Vers 33, er nimmt diesen beiseite. Irgendwie hatte er die Möglichkeit gehabt, von dieser Menge der Kranken und der Leute, die bei ihm sein wollten, irgendwie hat er die Möglichkeit gehabt, diesen Mann herauszunehmen und mit ihm ganz persönlich zu sein. Manches braucht Ruhe vor dem Trubel und der Geschäftigkeit. Und Jesus weiß das und deshalb nimmt er den mal raus. Er schirmt ihn vor den anderen Menschen ab, um mit ihm allein zu sein. Dass der nicht immer schauen muss, oder was machen die anderen? Und wird es komisch, wenn Jesus mit mir da jetzt so zusammen ist? Wer heute beiseite genommen wird, soll sich nicht dagegen auflehnen. Es kann eine Chance für dein Leben sein. Das beiseite genommen werden heute in unserer Zeit kann durch unterschiedliche Umstände geschehen. Zum Beispiel seelische Not. Dass du in eine Not kommst, wo du merkst, jetzt werde ich irgendwo, ich bin nicht mehr so dieser Strahlemann, mir bricht vieles so auseinander und unter den Füßen weg. Kann es nicht sein, dass Gott es zulässt, damit er mal wieder mit dir sprechen kann? Denn wenn das nicht passieren würde, dann würdest du doch so weiterlaufen wie ein Hamster im Rad. Kann es nicht sein, dass seelische Not es so ein Beiseitenehmen ist von Gott? Dass er sagt, du, wir haben noch etwas miteinander zu besprechen. Das Gleiche kann natürlich mit Krankheit sein. Es hat mal jemand gesagt, wenn du im Krankenbett liegst, dann ist der Blick nach oben öfter da. Ne? Liegst ja nach unten, schaust nach oben. Ja. Dass du da beiseite genommen worden bist. Es kann durch Unglück passieren, aber wisst ihr, es kann auch durch andere Dinge passieren. Auf einmal kann sich in dein Leben der Gedanke aufdrängen, warum lebe ich eigentlich? Es kann sein, dass du zurückblickst auf dein Leben. Jetzt habe ich schon 30, 40, 50 Jahre so gelebt. Ich weiß, wie das geht. Ich habe vielleicht den Höhepunkt meines Lebens an meiner Erfolgsleiter schon überschritten. Jetzt geht's eigentlich nur noch bergab. Aber was kommt dann? Ist das wirklich der Sinn meines Daseins? Esse ich deshalb meine Kartoffeln und hoffe, dass ich noch 30 Jahre länger lebe, dass ich so weiterlebe? Es kann sein, dass Gott dir solche Gedanken in dein Leben aufdrängt, wo du nicht gleich die wegwischst, sondern ja, ich muss mich dem stellen, dass er dich mal so beiseite nimmt. Was ist der Sinn wirklich deines Lebens? Natürlich können wir uns entscheiden, dass wir sagen, ach, das mit der Krankheit vergeht, das mit der seelischen Not, man atmet tief durch oder nimmt sich irgendwelche Drogen oder Alkohol und so weiter. Es wird schon irgendwie weitergehen, so kann man natürlich auch leben, aber der bessere und der heilsamere Weg ist der, dass man sich dem stellt. Beiseite genommen werden hilft, den Blick neu auf Jesus auszurichten und bedeutet auch, dass Jesus an uns interessiert ist, sonst würde er das gar nicht tun. Das Zweite, was mir hier deutlich geworden ist, ist dies: der Herr Jesus kommt diesem Menschen ganz nah. Er berührt ihn dort, wo kein anderer ihn berühren darf. Mit den Fingern und sogar mit seinem Speichel. Dort, wo es höchst unangenehm ist. Wisst ihr, der Herr Jesus hat damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Es hat ihm niemand gesagt, du, das musst du jetzt tun und dann. Sondern das hat er freiwillig und genau so gemacht. Er meinte da nicht irgendwas in magischer Weise, so der Speichel von dem Herrn Jesus wäre vielleicht in sich selbst was besonders Heilendes. Es geht nicht darum, dass er hier eine Anweisung gibt, wie man mit Taubstummen umgehen soll. Christus aber macht eines deutlich: Um dich zu heilen, muss ich dich dort anpacken, wo es dir unangenehm ist. Und genau das tut der Herr Jesus auch heute noch. Letzten Sonntag hatten wir im kleinen Kreis mit den Ältesten zusammen eine Krankensalbung durchgeführt. In Jakobus 5, da heißt es ja auch, wie Gott es haben möchte. Wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten zu sich rufen, dass man auch für den Kranken betet. Aber da steht noch was anderes dabei. Es steht in Kapitel 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, steht da. Sünden bekennen, unangenehm, wirklich. Aber geht es bei Gott auch ohne Sündenbekenntnis? Können wir bei Gott wirklich heil werden, ohne dass wir unsere eigene Schuld als Schuld bekennen und dann um Vergebung bitten? Wir können zu Gott nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir können nicht sagen, mach mich heil, aber thematisiere nicht meine Sünde. Die Sünde will ich mit dir gar nicht besprechen, sondern ich will nur, dass du mich heil machst. Jesus berührt denjenigen dort, wo es ihm unangenehm ist. Und Jesus hat damit kein Problem. Jesus will auch bei uns ganz nahe kommen und dich dort berühren, wo die Not ist. Bei dem Mann waren es die Ohren und der Mund. Deshalb lass es geschehen. Lass Jesus dich dort ansehen, wo deine Not ist. Erlaube ihm, deine Not auch anzusprechen und seine Finger auf deine Sünde zu legen. Halte still und verteidige dich nicht. Suche auch hier dann nicht nach Ablenkung. Bleib beiseite und rede mit deinem Herrn. Das Dritte. Der Herr Jesus zeigt, dass er diesen kranken Mann liebt. Es heißt hier, Jesus seufzt. Er tut es nicht, weil er nicht wusste, ob der himmlische Vater ihn erhört oder nicht, nach dem Motto, hoffentlich hilfst du jetzt auch diesem Mann, hast schon so viel geholfen, so nach dem Motto, wie wir manchmal so seufzen. Hoffentlich klappt alles. Ja. Andere seufzen, wenn sie belästigt werden. Ach, jetzt kommt der auch noch. Verstehen wir? So seufzt Jesus nicht, denn der Herr hat ihn ja zur Seite genommen. Er hat sich Zeit genommen für ihn. Er teilt sich ihm mit. Nein, als der Herr zum Himmel schaut, dort, wo der Vater wohnt, im Psalm 115, Vers 3 heißt es ja, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Dort, als der Herr Jesus zum Himmel aufschaut und seufzt, dann ist er im Gespräch mit dem Vater. Und es wird deutlich, wie quält und schlägt die Sünde diesen von Gott geliebten Menschen. Wie leiden die Menschen unter dieser Katastrophe, die bis ins Körperliche geht. Das Seufzen des Herrn Jesus ist Ausdruck seines Mitgefühls. Und der Herr erkennt von Neuem, wie notwendig es ist, dass man den Weg zum Himmel für solche gebundenen Menschen öffnet. Das vierte, er spricht ein Machtwort. Ephata, tu dich auf. Er tut das, was kein Mensch tun kann, wozu auch kein Mensch fähig ist. Er hilft und es ist geholfen. Tu dich auf. Und der Taubstumme konnte hören und richtig reden. Jesus besiegt hier an dieser Stelle, und zwar bei diesem Mann, die körperlichen Folgen des Sündenfalls. Durch die Sünde kam Krankheit und Tod in diese Welt. Und Jesus heilt diesen Mann und er spricht, tu dich auf. Und die Ohren wurden aufgetan und die Zunge von ihren Fesseln befreit. Wie geht es jetzt weiter? Der Ungehorsam der Menschen, habe ich jetzt diesen kleinen Abschnitt genannt. Oberflächlich betrachtet könnte man ja sagen, die Aktion war ein voller Erfolg. Menschen bringen ihm Vertrauen, ihre Kranken zu Jesus, er heilt diese und das Resultat ist Lob Gottes. Was will man denn noch mehr? Das ist doch auch genau das, was Jesus will, oder? Nun, bei dem Herrn Jesus kann man das nicht immer so sicher und so genau sagen. Der ehemals Besessene, der ihm direkt nachfolgen wollte, durfte das auch nicht. Und wie ist das jetzt? Jesus will doch bekannt werden, oder? Deshalb raus auf die Straße und berichtet, was er Gutes getan hat. Wie heißt es in Vers 36? Da heißt es, es geht hier um den Herrn Jesus, er gebot ihnen, sie sollten es niemanden sagen. Damit endet der Vers noch nicht. Und je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menge ruft, er hat alles wohlgemacht. Jesus heilt. Und Jesus sagt, sagt es niemand weiter. Und er tut es nicht in einem kleinen Nebensatz, den vielleicht die etliche überhört haben, sondern er merkt, die tun es nicht. Oh, da muss ich es nochmal sagen und ich muss es nochmal sagen. Und je mehr er es sagt, desto mehr verkündigen sie es. Das ist doch eine Katastrophe. Wie verachtet man doch hier den Geber, indem man gerade das Gegenteil tut, was er möchte? Warum machen Menschen dies? Warum handeln sie entgegengesetzt zu den Wünschen von demjenigen, der ihnen geholfen hat? Ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen alle davon betroffen sind. Wir tun nur das, was wir einsehen. Wenn uns ausreichend Gründe gegeben werden, dann können wir uns vielleicht dann noch beherrschen und sagen, okay, dann machen wir das nicht oder ich habe es verstanden, deshalb tue ich das. Und Jesus hat eben nicht genügend Gründe geliefert. Die Menschen denken, er will doch als Messias berühmt werden, oder? Nur dann etwas zu tun, wenn man es einsieht, hat eine große Schwäche. Zum Beispiel bei der frühen Kindererziehung. Im Kaufhaus kann man manchmal eine verzweifelte Mutter erleben, die ihrem Kind erklärt, warum es jetzt nicht diese Gummibärchenpackung bekommt. Selten habe ich ein Kind da erlebt, das mit voller Einsicht dann sagte, ja Mama, du hast recht, die sind schlecht für meine Zähne. Sicher brauchen Kinder Gründe, um etwas zu tun oder auch nicht. Aber es gibt Situationen, da muss das Kind einfach mal gehorchen. Es wird es nicht verstehen. Es hat andere Gedanken und Ideen. Und dann muss es einfach mal gehorchen, weil es der Papa sagt oder weil es die Mama sagt. Und wenn es später gläubig wird, dann gilt das Gleiche doch auch gegenüber seinem Gott. Sollen wir nur den Geboten von Jesus folgen, die wir verstehen und akzeptieren? Wer so lebt, der lebt eigentlich im Ungehorsam. Deshalb die Frage, was will Jesus und warum tust du es nicht? Kann es sein, dass du es deshalb nicht tust, nicht weil du Jesus nicht verstanden hättest? Na doch, es steht ziemlich gut in der Bibel drin. Aber weil du es nicht einsiehst, weil er dir nicht genügend erklärt hat, ist Jesus dir gegenüber in der Erklärungspflicht, bevor er etwas von dir verlangen darf? Das ist eine Frage, die muss ich mir natürlich auch selbst stellen. Bin ja nicht frei davon. Nun, diese Menschen, die tatsächlich Heilung von Jesus erfahren haben, die haben etwas vorweisen können, weil sie Jesus wirklich erlebt haben. Er war ihnen barmherzig. Diese Leute waren ungehorsam, ja sogar hartnäckig ungehorsam. Eine Heilung oder ein anderes erlebtes Wunder ist noch lange kein Beweis, dass derjenige auch dem Herrn Jesus nachfolgt. Es ist eher ein Beweis, dass Gott einfach gnädig ist. Gott hat einfach uns vor manchem Unfall bewahrt, nicht weil wir so lieb waren, sondern weil er einfach gnädig ist. Er hat uns Heilung geschenkt, durch Ärzte, ohne Ärzte, nicht weil wir so lieb waren, sondern weil er gnädig ist. Dahin führt er die Stoßrichtung hier in diesem Text. Obwohl der Herr Jesus keinen Grund angegeben hat, warum er nicht will, dass man weiter von ihm spricht, zeigt sein Leben, das Leben des Herrn Jesus, worauf es ankommt. Und das ist der letzte Punkt, gesund oder heil. Warum will Jesus nicht eine Praxis aufmachen? Warum will er nicht als hundertprozentiger Heiler berühmt werden? Jeder, der gekommen ist, wurde gesund. Jesus ist der Heiler für alle Kranken und sogar für die, die gestorben sind. Auch die kann er auferwecken. Warum will er nicht eine Praxis aufmachen und die Menschen könnten dann zu ihm strömen? Die Größen von Rom, von Athen, von Jerusalem würden zu Jesus kommen und er würde sie gesund machen. Stellen wir uns doch vor, dass dieser ewige Herr, der nicht stirbt, auch heute noch diese Praxis hätte. Was wäre denn nicht gewesen? Es gäbe kein Kreuz, keine Vergebung der Schuld, keine ewige Heimat im Himmel, keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Es gäbe das alles nicht, was uns wirklich zur Heilung dient. Und wie wäre es in der Welt? Die Welt wäre voller Gesunder, aber auch unerlöster Menschen. Menschen, die weiter ihr sündiges Leben führen. Und wenn sie nicht sterben, ewig hier auf der Erde von Gott getrennt wären. Ja, und was wäre, wenn sie ewig gesund blieben hier auf dieser Erde seit 2000 Jahren? Die egozentrischen Menschen hätten immer weniger Platz. Okay, mehr weiter wollte ich nicht denken, aber hätte das den Menschen geholfen? Wenn Christus eine Praxis eröffnet hätte, dann hätte er noch zu vielen tauben Ohren sagen können: Tu dich auf. Aber Jesus will mehr. Er will ein Tu dich auf, ein Ephata über dein verpfuschtes Leben sagen können. Er will dir den Ausweg schaffen aus Sünde und Schuld. Er will Ephata sagen über deinem Grab. Er will es zum Himmel sagen, dass die Himmelstür aufgestoßen wird für Menschen, dass wir dort eine Heimat haben dürfen. Und das geht nur über sein Leiden und Sterben am Kreuz. Wer nur Gesundheit will, der greift viel zu kurz. Jesus will Heilung. Und diese Heilung ging nur über sein Leiden und Sterben, über den Tod des Gottessohnes. Zum Schluss noch etwas für uns. Wenn du krank bist, wenn du in Not bist, dann kannst du mit allem, was du bist und hast, Gott bestürmen und kannst sagen: Nimm mir das bitte hinweg. Mach mich gesund. Aber bete dann auch: Mein himmlischer Vater, wenn diese Krankheit mir zum Heil dient, dann lass sie mich annehmen. Es kann sein, dass du mich beiseite setzt. Wenn diese Not mir zur Heilung dient, dann hilf mir, nicht dagegen aufzubegehren. Gesundheit ist möglich. Heilung ist nötig. Amen.